Ich möchte auch von meiner Seite alle ganz herzlich begrüßen. Es freut mich, wieder einmal hier in Aarau zu sein. Ich muss sagen, ich wurde unglaublich freundlich begrüßt. Es haben mir so viele Menschen die Hand gegeben und mich mit einem Lächeln begrüßt. Wenn das jedem so geht, der hier das erste Mal da ist, dann ist das also super. Nur weiter so. Heute ist ja eigentlich Kanzeltausch, wobei die Kanzel ja wie immer hier bleibt. Und die Pastoren tauschen. Matthias Kradolfer ist in Sumiswald, wo ich Pastor bin, und ich darf heute hier sein. Eigentlich ist es sogar ein Pfarrfamilientausch, weil Matthias wurde begleitet von Deborah und Ben und auch meine Familie ist heute hier. Ich möchte alle Gäste begrüßen. Ich habe Leute getroffen, habe mich gestaunt, dass sie gerade heute hier sind. Schön. Ich möchte beten vor der Predigt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Herr aller Herren bist und der König aller Könige. Und du kennst uns durch und durch. Du hast uns geschaffen. Du liebst uns. Danke für deine Gnade. Danke, willst du zu uns sprechen. Ich bitte dich, dass wir dein Reden hören können. Dass wir das verstehen, was du heute uns ganz persönlich sagen möchtest. Du kannst mitten in unser Leben hineinreden. Ich bitte dich, dass wir das erleben dürfen, jeder von uns. Denn wir brauchen dein Reden. Deine Worte sind wertvoller als alles, was wir sonst in unserem Leben finden können. Amen. Wir lesen den Text aus Josua 1, die Verse 6 bis 9. Schlagen auf Josua 1, 6 bis 9. Auslegen werde ich Vers 9, aber wir lesen den Zusammenhang, um das gründlich auslegen zu können. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und ganz unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das sind Verse, die sprechen mitten in eine große Herausforderung von Josua hinein. Ich habe mich beim Vorbereiten an eigene Herausforderungen erinnert und ich ging weit zurück und habe mir an eine, das, so ein erstes dieser Erlebnisse ist mein erster Schultag. Einige von euch, die jetzt etwas tiefer sind hier, hatten auch ihren ersten Schultag. Bei anderen ist es schon länger her. Ich weiß noch genau, wie das war. Ich bin der Älteste von drei Jungs. Das heißt, ich konnte mich da nicht orientieren. Wie geht das? Hat mir keiner schon gesagt, weißt du, es läuft dann so und dann gehst du dorthin und kein Problem. Ich hatte keine Ahnung. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter unterwegs war zum Schulhaus, ins Schulhaus hinein, dann so die endlos langen Gänge entlang. Das kommt einem ja als Kind so vor. Dann ins Schulzimmer hinten links und da hat es so diese kleine Pulte. Ich weiß noch, wie ich hingesessen bin. Dann ging es dann los. Und eine der ersten Fragen der Lehrerin, an die kann ich mich auch erinnern, ansonsten kaum an etwas mehr, hat die Lehrerin gefragt, was kommt in den Schultag hinein, in den Schulski. Ich hatte da auch so einen großen neben mir. Und sie hat erklärt, wenn man etwas sagen will, soll man die Hand aufhalten zuerst. Mir war es sowieso nicht zumute, nach zu viel zu sagen. Aber da hatten viele Ideen, da so Spitzer und Bleistifte und Radiergummis. Und irgendwie wollte ich dann doch etwas sagen. Ich habe mich umgeschaut im Schulzimmer und das Unheil nahm da seinen Lauf, weil mein Blick ist auf die Pflanze neben meinem Pult gefallen. Es war eine Pflanze, die war relativ groß. Ich habe gedacht, die muss auch irgendwie herkommen. Habe aufgehalten, kam sofort dran und sagte, eine Pflanze. Und es war falsch. Es war mein Start in meine Schulkarriere. Es gab noch viele, viele Prüfungen dann vor mir und ich bin Gott dankbar, dass es nicht immer so herauskam. Der erste Schultag ist wohl länger her, bei den meisten. Aber wir alle sind genau in diesem Moment, stehen wir mitten in Herausforderungen, wo es Dinge gibt, die beschäftigen uns jetzt. Da wissen wir nicht, wie kommt das noch? Kommt es auch gut? Vielleicht haben einige mit einer neuen Arbeitsstelle begonnen oder eine Lehrstelle jetzt oder einer neuen Schule. Diese Verse sprechen mitten in diesen Moment hinein, wenn wir so in die Zukunft blicken und denken, was kommt da noch und kommt es wirklich gut? Da spricht Gott zu uns durch Josua 1. Ich möchte noch einmal den Vers 9 oder den ersten Teil vom Vers 9 vorlesen. Hier heißt es, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Hier spricht Gott zu Josua. Josua hat eben erst eine große Aufgabe übernommen. Er soll der Nachfolger von Mose sein. Mose, der über Jahrzehnte lang das Volk Israel geführt hat. Nun ist Josua da. Seine große Herausforderung, in der er steht. Und nun spricht Gott zu ihm, haben wir gelesen. Siehe, sagt er zu ihm. Josua darf erleben, wie Gott selbst zu ihm spricht. Er kennt seine Herausforderungen, er kennt die Schwierigkeiten, die vor ihm liegen und er erinnert ihn noch einmal daran, was wirklich wichtig ist und dass er mit ihm ist. Ehrlich gesagt, das würde ich mir manchmal auch wünschen, so wie Josua. Gott, der mir gerade jetzt sagt, schau, ich weiß, was kommt. Ich weiß genau, wie die Schwierigkeiten sind und wie sich das lösen wird und denke daran, ich bin da und ich werde dich begleiten. Nun, eigentlich erleben wir es nicht anders wie Josua. Einfach auf eine andere Art. Die Bibel sagt über sich selbst, dass sie Gottes Wort ist. Das heißt, der lebendige Gott spricht zu mir durch die Bibel. Und wenn ich sie aufschlage mit der Haltung, rede Herr jetzt zu mir, ich bin bereit, auf dich zu hören. Dann spricht er zu uns, weil es sind ja lebendige Worte. Und dann dürfen wir genau das Gleiche erleben wie Josua. Dann kann Gott direkt in meine Lebenssituation hineinsprechen, denn er kennt mich. Er weiß von jedem hier in diesem Moment, was mich zutiefst beschäftigt. Er weiß, was zutiefst in meinem Herzen vor sich geht. Und er will zu mir sprechen. Es ist ein unfassbares Geschenk, wie es Josua erleben darf, aber eigentlich auch wir heute Morgen an diesem Sonntag. Gott sagt ihm, siehe, das meint eigentlich einfach so, jetzt wird es nochmals besonders wichtig, jetzt wird wie zusammengefasst, was Gott schon vorher zu ihm gesprochen hat. Und er kann ihm sagen, ich habe dir geboten. Es ist nun ziemlich direkt. Also Gott sagt Josua, ich gebiete dir, ist eigentlich das gleiche Wort wie ich befehle dir, dass du getrost und unverzagt seist. Nun weiß ich, wenn ich seelsorgerliche Gespräche habe, kann ich nicht beginnen mit ich gebiete dir, dass du jetzt getrost seist. Das können wir Menschen nicht sagen, das befiehlt man einem Menschen nicht. Aber Gott kann das wie? Ist ja nicht negativ gemeint, sondern er kann es wie gebieten, weil eigentlich sagt er, schau Josua, ich schenke dir alles dazu, dass das auch möglich wird. Es liegt ja nicht an dir, es liegt an mir. Deshalb kann es wie Josua hier gebieten. Und so sagt er ihm, diesem ersten Teil, dass Josua getrost sein soll. Es meint besonders, er soll innerlich stark sein. Er soll sich nicht von allem gleich so draus bringen lassen. und schon wieder denkt, oh, es wird sicher jemand haben, der ihm sagt, Josua, bist du sicher, dass du der Richtige bist? Ich weiß nicht so recht, ich kenne dich ja schon lange. Dass er dann innerlich stark ist, getrost ist und vertraut, Gott hat ihn gesandt. Und gleichzeitig soll er unverzagt sein. Das meint besonders, er soll sich nicht von Angst bestimmen lassen. Nicht die Angst vor der Zukunft soll das sein, was ihn wie antreibt und beschäftigt. Nicht das soll das sein, das ihn vorwärts bringt. Wir sehen in diesem Text zwei Gründe, weshalb das Realität werden kann, auch im Leben von Josua. Es ist interessant, dieser erste Teil, der kommt ja schon zweimal vorher. Wir haben es gelesen. Da sehen wir zwei Gründe, wie das auch Realität werden kann bei Josua. Und ich lese noch einmal Vers 6. Dort heißt es, sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Josua hat viel erlebt mit diesem Volk Israel. Er kennt dieses Volk auch gut. Er war über 40 Jahre mit ihm in der Wüste. Er hat erlebt, wie er Kundschafter war und schon im Land Kanaan war, zum Greifen nah. Und diese 12 Kundschafter kamen zurück, 10 von ihnen sagten, das können wir vergessen. Wir haben keine Chance. Aber Josua stand da und sagte, wahrscheinlich hatte er genau die gleiche Angst, aber Gott hat uns dieses Land geschenkt, also wollen wir ihn beim Wort nehmen und gehen. Aber es kam anders. Josua hat das alles miterlebt mit diesem Volk und nun soll er die Person sein, die dieses Volk weiterführt. Und es stehen große Schwierigkeiten bevor. Es klingt so schön, aber denken wir mal, Gott gibt Josua den Auftrag, verteile das Land. Nun, sie sind noch gar nicht wirklich im Land. Sie stehen noch vor dem Jordan. Sie müssen zuerst diesen Fluss da noch überqueren. Keiner weiß wie. Schon ziemlich ein Hindernis, so um zu planen. Gleichzeitig, wie soll man ein Land austeilen, das einem noch gar nicht gehört? Das funktioniert ja eigentlich nicht. Das ist der Auftrag, den Josua erhält. Aber er kann getrost innerlich stark sein. Und unverzagt muss sich nicht von Angst bestimmen lassen, nämlich weil Gott ihn beauftragt. Und wenn Gott beauftragt, schenkt er das Gelingen. Das ist dann in seiner Hand. Nun dürfen wir wissen, dass jeder Mensch auch einen Auftrag von Gott her hat. Es gibt keinen, der irgendwie auftragslos durchs Leben gehen muss. Ich erlebe viele Menschen, die fragen sich, wo will Gott mich gebrauchen? Es ist gut, wenn man sich das fragt. Aber man vergisst manchmal, worin man schon steht. Zum Beispiel hat es Personen hier, die dürfen verheiratet sein. Verheiratet zu sein ist ein ganz wichtiger Auftrag von Gott jetzt, dass ich für meinen Ehepartner so ein Partner bin, wie es Gott will, dass ich ihn liebe, wie er es will. Dass ich als Mann meine Frau liebe und umsorge und ein starkes Band weiter aufbaue mit ihr. Und als Frau meinen Mann unterstütze und ihm Anerkennung gebe auch, weil das brauchen wir Männer. Das ist ein Auftrag Gottes. Es ist nicht einfach so, dass das gehört noch dazu. Wenn wir verheiratet sind, einer der wichtigsten Aufträge. Andere arbeiten, sorgen für sich oder sogar für eine Familie oder andere Menschen, andere gehen in die Schule. Das ist nicht einfach zufällig. Dort, wo wir sind, haben wir einen Auftrag von Gott. Genauso ist es, wenn wir Kinder haben. Wenn wir Mutter, Vater werden durften, dann ist das ein Auftrag Gottes, dass ich jetzt als Vater, Gott hat entschieden, dass ich genau der Vater meiner beiden Buben bin und niemand anders. Niemand kann meine Aufgabe ersetzen. Niemand ist da, der irgendwie etwas tun könnte, das ich vergesse oder so. Ich bin es. Gott will mich gebrauchen. Das macht einen großen Unterschied, wenn ich in die Zukunft schaue. Und ich sage, Jesus, ich will in deinem Auftrag unterwegs sein. jeden Morgen sagen, Jesus, gebrauche du mich. Und dann kann ich in die Schule gehen und darf wissen, ich muss vielleicht nicht jedem das gerade sagen, aber ich darf wissen, ich bin nicht hier wegen den Lehrern. Ich bin nicht hier, weil meine Eltern sagen, ich muss. Ich bin hier im Auftrag von Jesus. Das kann ich an meiner Arbeitsstelle sagen. Im Auftrag von Jesus gehe ich jetzt arbeiten. Im Auftrag von Jesus mache ich jetzt da meine irgendwelche Brei gekochtes bereit für mein Baby oder mein kleines Kind. Das ist nicht einfach so eine Nebenbeschäftigung. Im Auftrag von Jesus tue ich es. Im Auftrag von Jesus lebe ich meinen Ehepartner. Wenn ich einen Auftrag habe, gesandt bin von Gott, kann ich getrost und unverzagt in die Zukunft schauen, denn er wird das Nötige dazu schenken. Wir lesen diesen Satz noch einmal im Vers 7, wo es heißt, sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Josua kann innerlich stark und unverzagt sein, dann, wenn er weiß, ich lebe im Willen Gottes. Ich lebe nach seinem Gesetz. Und Josua ist ein solcher Mann. Das erleben wir dann, wenn wir weiterlesen im Josua. Er ist ein Mann, der das Gesetz Gottes nicht von seinem Mund weglässt. Man hat ja damals laut gelesen, immer. Es gab das leise Lesen, wie wir es kennen, gab es gar nicht. Deshalb steht viel vom Mund, weil das heißt, er beschäftigt sich Tag und Nacht damit und wiederholt die Verse. Wenn ich weiß, ich lebe im Willen Gottes, da ist alles bereinigt mit ihm, dann kann ich getrost in die neue Woche gehen. Nun sagt uns die Bibel ganz deutlich, dass dieses Gefühl nicht von Natur aus zu uns gehört, dass ich nicht von Natur aus sagen kann, ich lebe im Willen Gottes, sondern das Gegenteil. Dass wir eigentlich genau in die andere Richtung gehen, als es Gott von uns möchte. Dass er uns sagt, liebe deinen Nächsten und in mir ist alles andere als Liebe, weil es der jetzt auch richtig verdient hat, haben wir am meisten das Gefühl. Die Bibel sagt dem Sünde, wenn er sagt, sei ehrlich und aufrichtig. Und so schnell geschieht es, dass die Lüge sich so einschleicht. Und wenn sie einmal da ist, braucht es immer mehr. Man muss immer mehr verteidigen, es braucht da noch eine und es kommt dann sonst heraus. Oder er sagt uns, gib Versuchungen nicht nach, die dich wegbringen von mir, sondern schau auf mich. Und wir geben doch genau den Sehnsüchten nach, von denen wir wissen, eigentlich ist das gegen Gottes Willen und das macht mich kaputt. Die Bibel sagt dem Sünde und deshalb kam Jesus Christus in diese Welt, weil er uns nicht aufgeben wollte. Und wir hätten es verdient gehabt. Da lässt die Bibel keine Diskussion zu. Aber er wird Mensch, er lebt dieses einzige Leben ohne Sünde und geht ans Kreuz von Golgatha und stirbt dort für meine Schuld, zahlt für meine Sünde, kommt ins Grab, aber ist da verstanden und lebt. Und er schenkt mir nun, dass ich das sagen kann, ich lebe nach dem Gesetz Gottes, nämlich dann, wenn ich das Angebot annehme und sage, Jesus, ich bringe dir jetzt all meine Schuld, ich bringe dir all meine Sünde, bitte vergib du mir, reinige du mich. Dann wird er das tun. Und ich sage, Jesus, nun sei du der Herr und König meines Lebens. Dann darf ich sagen, dann darf ich erleben, ich lebe im Willen Gottes. Und ich lebe in einer bereinigten Beziehung mit ihm. Das wisst ihr ja hier, das ist nicht ein perfektes Leben. Das ist nicht ein Leben, wo wir niemals versagen, aber es ist ein Leben, wo wir alles immer wieder in Ordnung bringen. Und um Vergebung bitten, um Vergebung erhalten. Ich merke das bei Menschen, die Schuld mit sich herumtragen. Und es ist manchmal erschütternd, wie lange Menschen Schuld mit sich herumtragen und es nie Vergebung erhalten können, weil sie manchmal auch gar nicht wissen, wie. Und über Jahre und Jahrzehnte ist das immer da. Das hilft nicht, um mutig in die Zukunft zu gehen. Das lähmt, das macht Angst, das ist das schlechte Gewissen, manchmal da, manchmal etwas verdrängt. Da weiß man eigentlich, wer ist jetzt dran, um das in Ordnung zu bringen. Und dann ist es auch so. Es ist die Gelegenheit, wenn ich das merke, zu Jesus Christus zu kommen, vielleicht das erste Mal oder schon das unendlich vielte Mal, zu sagen, Jesus, es tut mir leid, bitte vergib du mir. Ich möchte wieder eine bereinigte Beziehung mit dir, denn ich weiß, wenn ich weiß, dass alles bereinigt, dann kann ich mutig in die Zukunft gehen und weiß, du wirst schauen. Dann vertraue ich dir wieder ganz. Ich möchte ermutigen, wenn jemand merkt, da brauche ich auch Hilfe, das Gespräch zu suchen. Kurz beim Ausgangs mir zu sagen oder auf eure guten Pfarrer zuzugehen, die ihr habt, Matthias Kadolf und Lysander Meyer. Wir lesen den mittleren Teil von Vers 9, wo es heißt, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Ein zweiter Befehl. Lass dir nicht grauen, meint ganz besonders, lass dir nicht von den Umständen Angst einjagen. Die Umstände sind für Josua schwierig. Aber auch wir können Lebensumstände erleben, die uns belasten. Und es tut manchmal weh, nur schon Menschen zu begleiten und zu merken, was sie zu tragen haben. Es hat heute Menschen hier, die haben sehr viel gerade jetzt zu tragen. Gesundheitliche Fragen. Schwere Krankheiten, die plötzlich ins Leben kamen. Aber auch zum Beispiel eine Arbeitsstelle, die belastet. Und es gibt nicht wenige Menschen, denen graut es schon vor morgen, Montagmorgen. Nicht, weil sie einfach keine Lust haben, sondern weil sie zutiefst ihre Arbeit ihnen nicht mehr entspricht. Sie fast Angst haben, noch überhaupt hinzugehen. Und es sie belastet. Andere kennen das in der Schule. Es kann Zeiten geben, da bringt einem fast gar nichts in die Schule und dann ist nur noch das Müssen. Weil man einfach mit Schulkollegen es so schwierig hat, weil man weiß, wenn der mich sieht, geht es schon wieder los. Oder ein Lehrer, der irgendwie so irgendwie auf dem Kicker hat. Gott ermutigt Josua: Schau nicht auf diese Umstände, schau auf mich. Lass dir nicht davon grauen, sondern schau auf mich und was ich dir sage. Das Entsetzen, das hier angesprochen ist, meint besonders eingeschüchtert sein von Menschen. Dem sagt man auch Menschenfurcht. Ich glaube, das kennt eigentlich fast jeder Mensch so ein wenig. Einige aber viel mehr, dass man irgendwie sich einschüchtern lässt von anderen Menschen. Vielleicht vergleicht man immer und merkt, irgendwie bestehe ich da nicht wirklich. Und am liebsten würde man sich verkriechen, am liebsten wäre man manchmal so etwas unsichtbar. Es gibt solche Menschen, wo denken, ich gehöre wie gar nicht dazu. Das ist gar nicht mein Platz. Man kann Menschenfurcht haben, auch vor anderen, wo man denkt, denen gelingt alles so gut. Die kommen da in die Gemeinde strahlend, immer schön früh. Und die Kinder super erzogen, schön angezogen und bei uns, also jetzt hypothetisch, bei uns da, nicht immer, bei uns ist so ein Kampf, bis wir überhaupt alle mehr oder weniger bereit sind und dann sind wir hier und hatten noch Streit vorher und irgendwie passe ich gar nicht hin. Man lässt sich da von anderen Menschen beeinflussen. Auch das lohnt sich nicht. Schau auch nicht auf Menschen, Josua, schau auch da auf mich. Nun ist das gar nicht so einfach, wie es tönt. Eine Illustration hilft mir dabei. Ich habe mich erinnert an meine Jungschar-Zeiten. Es passt gerade, dass das Jungschar-Fest war. Und ich wünsche euch, dass ihr viele neue Jungschäler begrüßen dürft. Und ihr merkt, dieser Einsatz hat sich gelohnt, hat sich sowieso gelohnt. Aber dass ihr es auch sehen dürft. Wir haben da Seilbrücken gebaut. Und ich weiß da noch, das war beim Felsentäli. Das kennt keiner außer jemand, mein Vater, der heute gerade hier ist. Das Felsentäl in Schaffhausen ist so eine tiefe Schlucht. Ja, schon tief, vielleicht nicht ganz so tief, wie ich es in Erinnerung habe. Da haben wir eine Seilbrücke gespannt und da hat man als kleiner Junge hatten wir da große Sprüche auf Lager. Das ist kein Problem, da gehe ich rückwärts blind hinüber und so. Als es dann aber so weit war, war es gar nicht so einfach. Ich musste dann gehen, wenn man schon so groß spricht. Wenn man dieses eine Seil sieht über diese Schlucht, denkt man, wie soll das gehen? Da stürze ich ab. Also das kann ich jetzt wirklich nicht. Da so alleine rüber balancieren, da wäre ich schon längstens im Zirkus. So kann es uns gehen, wenn wir nur auf Umstände oder nur auf Menschen schauen. Es ist ein Seil über eine Schlucht und ich denke, wie soll das gut gehen? Wenn es gute Jungscharleiter sind, das hatten wir und ihr auch, das weiß ich schon so, was ich höre, dann kann man nach oben schauen und sieht ein Sicherungsseil, mindestens eins, vielleicht sogar mehr. Und da kann man da mit dem Klettergestell, mit dem Karabiner sich einklicken und alles ändert sich. Dann kann ich mutig auf dieses Seil, kann mich halten, kann sogar noch runterspringen, wenn ich will. Es hält, sogar wenn ich falle, hält es. Das meint es, auf Jesus zu schauen, auf mein Sicherungsseil zu schauen. Wenn ich weiß, das ist mein Herr, mein Leben gehört ihm, dann heißt es, er hält mich, ich bin bei ihm eingeklinkt. Und sogar wenn ich falle, hält er mich. Was soll da geschehen? Ich darf auf ihn schauen, auf seine Verheißungen, der mir sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und das schließt auch den Montagmorgen zum Beispiel ein. Ich verlasse dich nicht, ich stärke dich, ich lebe in dir, ich bin die Kraft in dir, ich schenke dir Gnade, ich vergebe dir immer wieder neu. Wenn wir so dieses Seil wie wieder sehen, Jesus sehen, dann müssen wir uns nicht Furcht einjagen lassen von Umständen oder Menschen. Zuletzt lesen wir eine wunderbare Verheißung als Abschluss. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Josua hört, das ist sein Gott, ist nicht irgendein Gott, ist sein persönlicher Gott, der mit ihm ist, was auch kommt. Und da sind Höhen und Tiefen eingeschlossen. Wir lesen noch von den Tiefen auch. Ich meine nicht, dass alles jetzt glatt geht. Wenn ich weiß, mein Leben gehört Jesus Christus, dann gilt diese Verheißung genauso mir. Dann weiß ich, das ist mein Gott, der sich um mich sorgt. Er wird schauen für mich. Dann weiß ich, er ist mit mir. Was ich auch tue, wo ich auch bin, sogar dann, wenn ich versage, ist er da. Ist ja manchmal mühsam. Er verlässt uns auch nicht, wenn ich Sünde zulasse. Und ich kann jederzeit sie in Ordnung bringen vor ihm. Das spüre ich ja deshalb, weil er da ist, dass es nicht passt. Aber er verlässt mich nicht, denn er ist mein Gott. Diese Verheißung gilt für Josua, aber die gilt für jeden von uns, wenn ich mein Vertrauen auf Jesus Christus werfe. So haben wir diesen bekannten Vers uns angeschaut, auch etwas im Zusammenhang, um ihn gut zu verstehen. Wir haben gesehen, wie Gott zu Josua spricht. Und zu uns sprechen möchte und uns zeigt, dass wir getrost sein können, innerlich stark und unverzagt uns nicht von Angst bestimmen lassen müssen, dann mit zwei Gründen, wenn ich weiß, ich bin im Auftrag Gottes unterwegs. Ich sage, Jesus, gebrauche du mich, sende du mich in die Schule, an meinen Arbeitsplatz, zu meinen Kindern, zu meinem Ehepartner. Und wenn ich weiß, meine Beziehung mit Jesus ist bereinigt. Das ist alles gut. Dann kann ich ganz unbeschwert in die Zukunft gehen und dann muss nicht Lasten weiter mittragen. Zweitens haben wir gesehen, wir müssen uns weder von Umständen noch von Menschen Furcht einflößen lassen. Wir müssen nicht auf dieses einzelne Seil über die Schlucht schauen, sondern dürfen auf Jesus schauen, was er uns verheißt. Und das ist überwältigend. Er ist mit uns, er lebt in mir. Wir haben zuletzt die Verheißung angeschaut. Dieser Jesus, wenn es mein Jesus ist, wenn ich das weiß, begleitet mich, wo ich auch bin, was ich auch tue, in größten Tiefen und in den schönsten Momenten und verlässt mich nicht und kann mich gebrauchen, dass mein Leben etwas bewegt für ihn. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Verheißung, für diesen Zuspruch an Josua, der durch dich auch uns gilt. Und ich bitte dich besonders für die Menschen, die Menschenfurcht plagt, die sich immer vergleichen und irgendwie das Gefühl haben, ich gehöre gar nicht hierhin. Hilf ihnen, auf dich zu schauen. Du gibst uns Wert. Du machst uns zu deinen Kindern, wenn wir an dich glauben. Und ich bitte dich, dass wir uns nicht von Umständen Angst einjagen lassen müssen, auch wenn sie noch so schwer sind. Ich bitte dich für die Personen, die schwer zu tragen haben. Zeig ihnen, dass du gerade in der Tiefe bei uns bist, uns trägst und führst und auch in Zukunft uns wunderbar führen willst. Ich danke dir für diese wunderbare Verheißung. Amen.